Gerd Rücker ist ein Textilunternehmer mit einem großen sozialen Herzen. In seiner Firma, dem JMB Fashion Team in der Oststeiermark, wurde die Outwool Wollweste 2024 genäht. Ich spreche mit Gerd darüber, wie wichtig es ist, dass noch mit Herz, Hirn und Hand Kleidung in Österreich hergestellt wird, und über die zentrale Rolle, die die Mitarbeiterinnen in Gerds Betrieb einnehmen. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Lieber Gerd, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast oder nimmst für unser Gespräch heute. Wir sind hier in Rohr an der Raab, das ist bei Feldbach in der Oststeiermark, in deinem Büro im Produktionsgebäude von JMB Fashion. Diese Firma, also deine Eltern haben ja eigentlich die Firma Jeder Mann Bekleidung im Jahr, weiß jetzt nicht wann genau?
Circa 66.
66 gegründet. Und diese Firma hat eine durchaus wechselvolle Geschichte auch gehabt. Erzähl uns doch bitte einfach mal von der Firmengeschichte und auch, wie du da hineingewachsen bist.
Zum Ersten, liebe Gabi, bedanke ich mich herzlichst für das Interesse und für den Besuch. Mir ist jede Gelegenheit sehr recht, um das Tun dieser wunderbaren Menschen hier in meinem Betrieb, die das Handwerk noch im Kopf, im Herz und in den Händen haben, die dieses wunderbare Handwerk hier leben. Auf jeden Fall, die Firma wurde 1966 als JMB oder damals Jedermann Bekleidung gegründet von den Eltern. Was war der Grund damals war es eben eine Betriebsübernahme von einer Schneiderei, die hier in Rohr an der Raab für die Weberei meines Vaters schon seit Jahren gearbeitet hat. Und diese Weberei hat Stoffe aus uns, dieser kleine Gewerbebetrieb hat Stoffe von der Ebersdorfer Mechanischen Weberei, Regen und Rücker, meines Vaters, hier verarbeitet. Weil mein Vater die Gott sei Dank richtige Idee hatte, was sich ja mittlerweile allgemein herausstellt, insofern vollstufig zu sein, dass er seine Webware nicht nur als Meterware verkauft, sondern als fertiges Bekleidungsstück.
Ja.
Diese Firma hat er dann gemeinsam mit meiner Mutter übernommen und ich sage so, die Firma, es war richtig, es zu tun, aber es ist nicht sonderlich gut gelaufen, weil meine Mutti nicht die ganz große Unternehmerin war und mein Vater mit der Ebrechtsdorfer Mechanischen Weberei eben in Ebrechtsdorf bei Wien zeitmäßig ausgelastet war. Somit war 1971 der Ruf an den Junior nach der Matura, nachdem der damalige Betriebsleiter gekündigt hatte, wie er gemerkt hat, es kommt jetzt eh der Junior nach, war der Ruf meiner Mutter an mich, ihr zu helfen. Ich als alter 68er habe alles andere vorgehabt, als in ein Wirtschaftsunternehmen einzusteigen. Habe mir aber gedacht, okay, 1 bis 2 Jahre kannst du der Mutti schon helfen. Das sind also meine Textilwurzeln. Ich bin wirklich in einer Weberei aufgewachsen, bin meinen Eltern sehr dankbar, dass ich das miterleben durfte, wie es ist, eine Unternehmerfamilie zu sein und als Kind in einer Unternehmerfamilie in einem Unternehmen aufwachsen zu dürfen. Das war eine wesentliche Grundlage für mich. Und aus diesen 2 Jahren maximal wurden mittlerweile über 50.
Ja.
Gut, das heißt, deine Mutter hat gesagt, komm, unterstütz mich da, wir brauchen dich. Ja, steig ein. Okay, verstehe. Es ist, ich glaube, letztes Jahr 2023 ein Dokumentarfilm über euch herausgekommen. Ist der eigentlich schon öffentlich verfügbar? Kann man den schon irgendwo öffentlich sehen oder noch nicht?
Es ist so, dass er über Cinema Next in deren Videothek bereits zu sehen ist.
Ah, okay, sehr gut. Jedenfalls, dieser Film heißt Die Gebliebenen. Und zwar die Gebliebenen im Sinn von, weil alle anderen Textilbetriebe in Länder des Ostens, des nahen oder fernen Ostens abgewandert sind. Da stellt sich mir die Frage, wieso, also die, wie soll man sagen, die freche Frage, wieso seid ihr eigentlich immer noch da? Wieso seid ihr noch hier, wo alle anderen abgewandert sind vom Produktionsstandort Österreich? Was ist euer Erfolgsrezept oder wie geht das?
Ergänzend muss ich sagen, die Produktionen in Österreich sind ja nicht deswegen entweder gestorben oder geschlossen worden, weil alle woanders hingewandert sind. Für viele war dieser Transformationsprozess der letzten Jahrzehnte im Textilen und im Bekleidungsbereich, war das de facto wirklich das Ende. Sie haben schlicht und einfach die Aufträge verloren, weil von den zigtausend Arbeitsplätzen, die in der Textil- und Bekleidungsindustrie einmal vor Jahrzehnten beschäftigt waren, mittlerweile wirklich der Großteil vollkommen unbemerkt, leider Gottes, verloren gegangen ist. Ja. Was war unser Erfolgsrezept? A, das Wissen um den Wert, der in einer Produktionsfirma steckt, nämlich der Wert in Form von Wissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es war mir vollkommen klar, wie man auch an mich, wir sind Dienstleister, also wir sind das Produkt und nicht die Kollektion, wie man an mich herangetreten ist und gesagt hat, Herr Rücker, produzieren Sie doch das, was Sie hier für uns unter Anführungszeichen so teuer herstellen, doch bitte gerne in Ungarn, wir lasten Sie aus. Meine Antwort darauf war, A, müsste ich dann selbst nach Ungarn ziehen, ich lebe aber sehr gerne in Österreich, so wie meine Kunden, meine damaligen Kunden ja auch. Ich lebe auch deswegen gerne in Österreich, weil ich hier ein funktionierendes Sozialsystem habe, wo ich weiß, dass wir eine Krankenversicherung, eine Pensionsversicherung, dass wir auch Schulen haben und so weiter. Ich bin froh, dass mein Sohn in eine Schule hier gehen kann. Und deswegen bleibe ich auch hier und zahle in dieses System ein.
Und auch für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne?
Das war mal Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 war, was passiert dann bitte mit dem Know-how? Ich habe es einmal so kundengerecht aufbereitet. Es ist jetzt keine Wertung an Wichtigkeit, sondern ich habe es einfach auf die Art und Weise strukturiert. Das zweite ist, was passiert mit dem Know-how, das hier ist. Und das dritte, und wirklich last but not least, und ich habe täglich die Bestätigung, wie richtig das war, was passiert bitte mit den Menschen, die sich auf mich verlassen, die hier ihr Geld verdienen und hier eine soziale Gemeinschaft, das ist ja auch ein Gefüge, aufgebaut haben. Und somit habe ich mich einfach konkret auf das konzentriert, dadurch Firmen verloren. Ich muss auch sagen, im Zuge dieses Transformationsprozesses, dieser Abwanderung, ist die Firma auch 1993 insolvent gewesen und hat sich dadurch sehr stark verkleinert. Aber Gott sei Dank habe ich mich wirklich entschieden, weiterzumachen. Und dann war mir vollkommen klar, ich muss mich vom Mitbewerb im Ausland abgrenzen und muss schlicht und einfach etwas bieten, was man, wenn man es sucht, das ist immer das Wesentliche, woanders nicht bekommt. Und das war für mich klar, wir sind ein vollstufiger Betrieb, wir entwickeln Schnitte, wir können Prototypen nähen, Vervielfältigungen, also wir können Kollektionen auch nähen, wir können Kleinserien nähen und Großserien nähen. Wir sind ein wirklich flexibler, motivierter Betrieb, haben auch die entsprechenden Fähigkeiten im Betrieb, haben dann schrittweise auch das Produktangebot erweitert. Da hat mir wiederum geholfen, dass meine fachliche Ausbildung Schneiderei-Gesellenbrief ist, sondern ein Tischlerei-Gesellenbrief. Ich weiß also, wie Handwerk tickt, aber ich verstehe unter Anführungszeichen vom Nähen nichts. Und deswegen bin ich jedes Produkt einmal vollkommen wertfrei angegangen. Es hat mich einfach interessiert. Wir haben für vorher nur Damenhosen hergestellt. Dann haben wir zu den Damenhosen dann plötzlich die Jacken dazugenommen, Kleider dazugenommen und so weiter. Dann waren wir mit den Damen fertig und dann haben wir gedacht, aber eigentlich hätte ich gerne einen coolen Anzug aus meiner Firma. Dann sind wir in die Herrenbekleidung reingegangen. Dann ist zwischendurch die Anfrage vom Theater gekommen, ob wir nicht auch Kostüme nähen können. Ich habe gesagt, okay, probieren wir. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind wirklich ein absoluter Allrounder. Wir leben Tag für Tag Handwerk. Also unser Motto ist tatsächlich garantiert und mit Liebe handgemacht in Österreich. Und ich möchte noch einmal betonen, der Wert jedes Unternehmen sind die Menschen und das Fachwissen, das in den Köpfen aller und wie gesagt Köpfen, Hirn, im Herz und in den Händen jeder Näherin ist, das ist gewaltig.
Und ich habe das, also letztens, wie wir da waren und auch in dem Film, den ich ja angeschaut habe, auch mitgekriegt, wie sehr dir deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Herzen liegen und wie sehr du auch drauf schaust, dass denen gut geht. Ja, und dass die sich auch, dass die auch Erholungsphasen haben. Und dass, das heißt, wie soll ich das jetzt sagen? Ja, das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, wie du da sehr gut drauf schaust, dass es allen gut geht in deinem Betrieb. Also, dass du nicht um jeden Preis die Kollektion jetzt nur auspressen musst, weil Dings, dann muss man halt flexibel sein und dann müssen auch die Kunden flexibel sein und dann geht halt nicht alles so, wie man das unbedingt vielleicht manchmal durchpressen will, sondern es braucht halt einfach seine Zeit und die Zeit gibst du den Dingen auch. Das mag ich sehr gern bei dir.
Vielleicht ergänzend nur dazu, wir haben in der Blütezeit in den 80er Jahren eine Lehrlingsgruppe von 14 Beschäftigten gehabt. Da war der Betrieb auch wesentlich größer als jetzt. Und um eine wirklich umfassende Ausbildung anbieten zu können, habe ich ein sehr schönes Projekt mit Herrn Mathisen, einem Waldorfpädagogen und Künstler, Beuys-Schüler, gestartet und da ist ein ganz wesentlicher Ansatz von ihm gekommen, den ich Tag für Tag versuche zu leben. Der Mensch ist Quelle und Ziel jeder Produktion. Und wenn man über diesen Gedanken sich oder wenn man sich mit diesem Gedanken ernsthaft beschäftigt, dann sieht man auch, dass immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das ist aus meiner Sicht in den letzten Jahrzehnten im Zuge dieser Entwicklung verloren gegangen. das man übersehen hat, wie geht es den Menschen dabei,
ja,
die entweder im Prozess sind, im Arbeitsprozess, oder wie geht es eigentlich mir mit diesem Konsum, der mir offensichtlich, wenn ich jetzt bei der Bekleidung bleibe, der mir offensichtlich so wenig Befriedigung schafft, der einzelne Kauf, dass ich das Gefühl habe, ich brauche immer wieder was Neues. Mhm.
Ja, der einzelne Kauf, wenig Befriedigung.
Und im Moment, oder,
ja,
und ich ergänze, im Moment bringt er kurz Befriedigung, aber vielleicht.
Also da bin ich die Falsche, weil ich finde Kleidung einkaufen gehen furchtbar, sowieso furchtbar, weil ich nie das kriege, was ich haben möchte. Also weil ich mit einer bestimmten Vorstellung reingehe, was ich gerne hätte an Produkt. Und aber das, wenn das in der derzeitigen Kollektion oder bei den derzeitigen Modefarben nicht dabei ist, dann gehe ich wieder heim und bin frustriert und so. Also Shoppen hat mir persönlich noch nie Spaß gemacht. Ich kenne Leute, denen das Spaß macht, sich Neues zu kaufen und sich neu zu erfinden und so weiter. Ich bin eher so die sagt, ich möchte gern so eine Hose und genau das, und mit der bin ich dann auch die nächsten 5 Jahre zufrieden, bis sie halt, keine Ahnung, ausgefärbt ist, dann muss ich sie wieder mal neu färben oder so. Aber ein Kleidungsstück, mir ist wichtiger, dass das Kleidungsstück mir passt und zu den anderen Kleidungsstücken passt, dass ich es gut kombinieren kann und dass es möglichst lange hält. Und dann bin ich halt auch eher bereit dazu, mehr Geld auszugeben für das einzelne Stück jetzt. Ja?
Aber genau so sollten wir aus meiner Sicht Konsum, Modekonsum auch sehen. Dass ich mir wirklich überlege, was brauche ich? Was suche ich konkret? Mhm. Wenn ich es auch nicht genau weiß, in welche Richtung. Das ist nur verloren gegangen, weil durch dieses Mainstream Angebot, diese Fast Fashion.
Ja, und auch vor der Fast Fashion, wenn es da 2 Kollektionen im Jahr gibt und ich dann jedes halbe Jahr mir was Neues kaufen muss, um modisch aktuell zu bleiben, ja, modisch gekleidet zu sein, wenn mir das wichtig ist, dann muss ich einfach jedes halbe Jahr was Neues kaufen, weil es ist ja dann was anderes. Zuerst waren die Hosen schmal, dann sind sie weit. Ja, dann sind plötzlich wieder Schlaghosen in. Da zuerst ist irgendwie eng anliegendes Oberteil, dann geht es irgendwie baggy, ja, oder dann brauche ich es wieder irgendwie sehr weit auf einmal. Und dieses, wie soll ich sagen, also wenn mir daran was liegt, an diesem modisch gekleidet zu sein, dann bin ich auch quasi gezwungen, mir die ganze Zeit was Neues zu kaufen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Und das führt ja die Fast Fashion dann komplett ad absurdum, wenn ich nicht mehr 4 oder 2 Kollektionen im Jahr habe, sondern halt irgendwie 8 oder 52. Mhm. Ja?
Ergänzend sage ich nur, dass der Rhythmus früher, weil ich war ja auch Teil dieses, zum Beispiel in den 80er Jahren, war ich ja Teil dieser Kollektionen, 2 Kollektionen, 4 Kollektionen und so weiter. Aber das weiß ich aus eigener Erfahrung, da waren die Abläufe waren wesentlich langsamer.
Ja, wesentlich langsamer. Ja,
und damals hat es auch wesentlich mehr Alternative, also andere Anbieter gegeben. Man hat im Grunde doch, es war vielleicht im einzelnen Geschäft nicht so zu finden, aber es hat doch wesentlich mehr Anbieter gegeben zur damaligen Zeit.
Ja.
Also da hat sich wirklich seit damals etwas geändert, aber Gott sei Dank hat sich insgesamt auch unsere Einstellung wiederum geändert, dass wir eben genau sagen, ein Bekleidungsstück soll keine Jahreszahl drauf haben. Wir haben eine eigene Kollektion gehabt, Mode Vio, Mode für die selbstbewusste und anspruchsvolle Frau. Das habe ich nur hier durch 10 Jahre mühsamst versucht, meinen Leuten eine permanente Beschäftigung zu bieten, dass wir immer für uns was produzieren, wenn gerade die Aufträge nicht so da waren. Habe zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Wert des Made-ins hier, auch wenn Kundinnen in das Geschäft, das in die Firma integriert war, gekommen sind, dass der Wert dessen, dass man mit seinem eigenen Einkauf die Arbeitsplätze hier erhält, das wurde zu wenig geschätzt. Ganz im Gegenteil, wir wurden eher mit Charles Vögele verglichen. Und es gibt dann, also wie damals schon, immer jemanden billiger und so weiter. Das Produkt war absolut nicht vergleichbar. Und ich habe damals schon, und wir sprechen über Anfang der 2000er Jahre, ich habe schon damals den Standpunkt vertreten, es muss modisch sein, aber es darf keine Jahreszahl draufstehen. Und glaub mir, ich habe eine Riesenfreude. Ich bin Teil einer wunderbaren kleinen Pfarrgemeinde, der Ruperti-Gemeinde in Graz, Ende der Waltendorfer Hauptstraße. Die Ruperti-Kirche ist eine nette Einheit. Und ich sehe immer noch, weil ich habe sehr treue Stammkundinnen damals gehabt, ich sehe immer noch am Sonntag im Gottesdienst Kleider oder Jacken oder Hosen von damals. Das muss man sich vorstellen. Weil für mich war es klar, es muss so ausschauen, dass es modisch wirkt, aber es darf nicht so sein, dass ich es nicht nach 3 Jahren, weil es ist so, ich möchte nicht immer das Gleiche anhaben. Also von Zeit zu Zeit geht es jedem gleich, fühlt man sich ganz wohl, wenn man dann in irgendeiner Form mal was anderes versucht, aber halt nicht alle 14 Tage oder 3 Wochen, sondern von mir aus alle 2 bis 3 Jahre oder wie auch immer. Aber dann hole ich halt, dann sage ich, gut, dann hänge ich dieses Kostüm jetzt einmal in den Kasten und irgendwann einmal, es ist aber so gut und so schön, dass ich es nicht wegwerfe, was der große Unterschied ist zwischen der Fast Fashion. Und siehe da, irgendwann einmal, vielleicht 2 oder 3 Jahre später, denke ich mir, pfau, das probiere und wenn es mir noch passt, was in vielen Fällen so ist, dann kombiniere das neu mit einer anderen Hose oder wie auch immer oder umgekehrt. Kleid ist wieder was anderes im Sommer. Also das, diesen Beweis, dass das möglich ist, den habe ich in Anfang der 2000er Jahre mit einer eigenen Kollektion schon erbracht.
Dass es möglich ist, eine Kollektion zu produzieren, die so hochwertig ist und so gut gemacht und so zeitlos auch, dass man sie auch 20 Jahre später noch gut tragen kann. Ein bisschen ist es jetzt schon angeklungen und hast du schon ein bisschen darüber gesprochen. Meine nächste Frage wäre nämlich, was verstehst du unter guten Wirtschaften? Was ist für dich gutes Wirtschaften?
Verantwortungsbewusstes Wirtschaften. Es ist vielleicht in Österreich, aus welchem Grund auch immer, es wäre eine eigene Diskussion, ein eigenes Gespräch, im Grunde kein unbedingt unternehmerfreundliches Klima entstanden. Das war bei mir auch aufgrund der 68er Gedanken auch vorhanden. Nachdem ich aber aus einer Unternehmerfamilie gekommen bin, habe ich es genau richtig erwischt. Ich habe auf der einen Seite die Kritik am rein kapitalistischen Wirtschaften, die Kritik habe ich verstanden und wurde auch zum Teil, es ist in meine Lebensgrundlagen eingeflossen. Auf der anderen Seite bin ich aber in ein Unternehmen hineingeboren und bin dann auch in das Unternehmen eingestiegen und habe es einmal die ersten 10 bis 20 Jahre so betrieben, dass ich versucht habe, beide Welten getrennt sehend, aber doch unter einen Hut zu bringen. Was hat mir dabei geholfen? Ich sage das so direkt, meine christliche Einstellung, weil dass es um den Menschen geht, weil das war ja auch Teil der 68er Bewegung, den Menschen wieder nicht nur als Produktionsfaktor wahrzunehmen, sondern als wesentlichen Teil ihres Produktionsprozesses. Aber ich habe sehr wohl gesehen, wie wesentlich es ist, dass es Betriebe gibt. Weil es sind damals, in den 70er Jahren, sind noch gerne Menschen gekommen und waren dankbar über die Zeit zuvor, nach dem Krieg will ich gar nicht reden, wo Arbeit ein ganz ein wesentliches, kostbares Gut war, die froh waren, eine Stelle zu bekommen und ein fixes Einkommen zu bekommen. Und das, was ich auch gelernt habe, mein ganzes soziales Denken endet dann, wenn ich zum Jahresende die letzte Faktura gestellt habe, somit an den Steuerberater alle Einnahmen und alle Ausgaben liefere und dann feststelle, bin ich im Plus oder bin ich im Minus. Da wird aus meiner Sicht übersehen, dass für jedes Unternehmen das Gleiche gilt wie für jeden privaten Haushalt und wie ich mittlerweile auch sage, für den Staatshaushalt. Ich muss immer darauf achten, dass ich nicht mehr ausgebe, als ich einnehme.
Ja.
Dass es nicht jedes Jahr funktioniert, das war bei mir auch so, logischerweise. Aber dann musst du wissen, wie lang hältst du dieses aus? Was mir aber immer klar war, es braucht einen Unternehmer und es braucht einen Mitarbeiter. Wir brauchen uns gegenseitig. Und dann hat sich bei mir das genau zu schließen begonnen. Meine, ich sage es jetzt grob, meine Kapitalismuskritik auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite mein Verstehen von sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und das ist dann besonders deutlich zum Ausdruck gekommen, wie richtig mein Denken ist und dass es in die Richtung geht. Ich habe natürlich auch viel auf mich genommen. Du musst dann damit rechnen, dass du halt für dich selbst weniger herausbekommst. Aber das ist für mich nie ein Problem gewesen. Auch wiederum als 68er. Wir waren ja auch Konsumkritiker damals.
Also war es für dich einfach genug, was für dich rausgekommen ist?
Es war genug. Man muss halt, was ist das richtige Maß? Und auf die Art und Weise war es mir immer ein Anliegen, auf der einen Seite das Unternehmen so zu führen, dass wir nicht ins Minus rutschen. Und auf der anderen Seite, wenn ich meine Mitarbeiterinnen brauche, das Ganze so ausgewogen zu machen, dass das Optimale für alle Bereiche möglich ist.
Schwierig, ha? Also,
es ist schwierig, aber ja, es ist möglich. Es ist nur eines passiert, dass man leider Gottes den Faktor Arbeit in Österreich nicht in diesen Wert gesehen hat, den er tatsächlich dasteht und sich deswegen zu wenig Gedanken macht, mit welchen Belastungen, Zusatzbelastungen zu den Löhnen und Gehältern, kann ich die Unternehmen immer diese Diskussionen, mit welchen zusätzlichen Belastungen, die ja notwendig sind für die Transferleistungen, kann ich die Unternehmen belasten. Und da würde ich mir wünschen, dass es endlich nicht mehr eine Diskussion, da sind die Unternehmer mit dem entsprechenden Bild und da sind die Arbeitnehmer mit einem entsprechenden Bild, sondern dass genau das gemacht wird, was hier praktiziert wird. Wir brauchen uns gegenseitig. Wie machen wir es am besten?
Also mehr ein Miteinander.
Es geht sowieso nur. Dass der Wettbewerb international dann ausgeartet ist.
Oh ja.
Da ist etwas einfach aus dem Ruder gelaufen und da nehme ich alle in die Verantwortung, aber auch die Konsumentin und den Konsumenten. Wir müssen wieder dahinter schauen.
Dahinter schauen, hinter Produktionsbedingungen, hinter wie leben die Leute dort, kriegen die genug für ihre Arbeit, sodass sie überhaupt leben können und so weiter.
Was passiert mit der Umwelt dort vor Ort?
Ja.
Und zusätzlich, was passiert mit der Umwelt durch die Transporte? die Wege, die Bekleidung in diesem, wie ich wirklich sage, in diesem Wahnsinn nehmen. Mhm. Und was passiert dadurch mit dem Klima? Und dann sind wir schon wieder dort. Das merke ich eigentlich, dass mein billiges Produkt eine ganz schöne Auswirkung auf mich selbst hat. Über die Chemie, die hier Gott sei Dank verboten ist und überall anders problemlos eingesetzt wird. Über die Chemie möchte ich gar nicht mehr reden, aber jeder kann sich vorstellen, dass das nicht alles gesund ist.
Ja.
Was ich an meine, nach der Nahrung ist die Bekleidung das Nächste am Menschen, was ich da über meine Kleidung dann zu mir nehme oder halt
ja, über die Haut aufnehme.
Über die Haut aufnehme, ja.
Das ist ziemlich krass. So, jetzt muss ich nachdenken, wie das Buch heißt von Rebecca Burgess. Woher kommt unsere Kleidung? Ich muss es nochmal nachschauen. Rebecca Burgess ist ja die Gründerin von Fibershed, das sich, also einer Organisation oder einer Bewegung, kann man sagen, die sie einsetzt für regionale Produktion, also die Textilproduktion wieder regional zu machen, und zwar aus einer regenerativen Landwirtschaft, die Fasern selber zu produzieren und dann regional zu verarbeiten, um regionale Kleidungsstücke, die dann wieder dem Boden zugeführt werden können. Also ein bisschen ist es diese Idee, die wir auch ja mit dem Outwool-Projekt verfolgen. Und in diesem Buch hat sie unter anderem auch, oder zitiert sie Studien, die zeigen, was uns einfach so gar nicht klar ist, mit wie viel Schadstoffen und Chemikalien oft Kleidung belastet ist und wie die wir über unsere Haut, das ja auch ein Riesenorgan ist, in den Körper aufnehmen und was das dann mit uns Menschen macht, ganz abgesehen von ja, den Flüssen in, sag jetzt mal, in Südostasien, die so pinken Schaum daherbringen, wenn halt gerade pink die Modefarbe ist und in der nächsten Färberei.
Und natürlich auch und so weiter. Ganz abgesehen von unseren Flüssen, weil irgendwohin, so gut kannst du unser Abwasser aus den Waschmaschinen gar nicht klären, was wir dann auf die Art und Weise dann wiederum über unsere Flüsse, zum Beispiel an Mikroplastik und so weiter, wiederum in die Meere einspeisen. Also es ist leider Gottes meine Wahrnehmung, dass wir irgendwann mal in dem Bereich, wie Georg Danzer so schön fragt, du, sind wir irgendwo falsch abgebogen in der Wiener Trilogie, fragt er, du. Und am Schluss sagt sein Duettpartner, sagt, du, Schwurli, ich glaube, wir sind wirklich irgendwo falsch abgebogen.
Ja.
Gabi, irgendwo sind wir falsch abgebogen, aber ich bin ein positiver Mensch. Wir sind intelligente Wesen mit Herz. Es ist zwar schon ein bisschen spät, aber es ist nie zu spät.
Es ist nie zu spät, es auch anders zu versuchen. Genau. Und ein Unternehmen und ein Unternehmer und seine Mitarbeiter brauchen ja auch Kunden bzw. Auftraggeber, die sagen, das ist eine klasse Firma, die finde ich großartig, da will ich meine Kollektion produzieren lassen. Daher meine nächste Frage, wer lässt denn bei euch nähen oder umgekehrt auch, mit welchen Kundinnen und Kunden arbeitet ihr denn gerne zusammen?
Wirklich mit allen. Das ist jetzt keine unternehmerische Vorsicht, das sind wir ja. Weil das war wirklich das Spannende. Jeder, der vielleicht diesen Podcast hört, wird bestimmt spüren, dass wir da über eine sehr persönliche Herzensangelegenheit sprechen. Und ich bin ja nicht nur der Geschäftsführer dieses Unternehmens, sondern ich bin ja auch mein eigener Außendienst.
Okay.
Also ich bin für die Kundenakquise, Kundenbetreuung und so weiter. Mhm. Also wenn es Probleme gibt, dann Kundenbetreuung, weil ansonsten betreuen meine Mitarbeiterinnen sehr selbstständig die Kunden. Aber das ist natürlich genau mein Job.
Mhm.
Und es ist irgendwie interessant, wenn jemand nicht zu JMB passt oder JMB nicht zu jemandem passt, weil wir halt schon auch klare, du hast das zuerst angesprochen, wir haben schon klare Vorstellungen, was wir von unseren Mitarbeiterinnen maximal verlangen können und welche Auswirkungen sich das unter Umständen auf den Liefertermin hat. Abgesehen davon, dass ich generell jeden Liefertermin sausen lasse, nicht extrem, aber wenn wir im Zuge der Endkontrolle, und bei mir wird jedes Teil kontrolliert, feststellen, dass die Ware nicht ganz einwandfrei ist, bin ich derjenige, der den Kunden anruft und sagt, sorry, es verzögert sich um einen oder zwei oder drei Tage, aber wir müssen nachbessern. Ja. Ich kann es so nicht ausliefern. Das heißt also, durch diese sehr persönliche Art und Weise, die auch selbstbewusst ist, ich habe den Kunden nie oder schon sehr lange nicht mehr als König gesehen, sondern wir sind ein Partner, wir haben uns gemeinsam einer sehr ehrgeizigen wirtschaftlichen Variante verschrieben, weil jeder, der in dem Bereich auf die Art und Weise produziert, bezahlt mit Erträgen, weil dadurch wird es automatisch ertragsschwächer und mit einem persönlichen Einsatz, hat aber den Riesenvorteil einer engagierten Firma, die an seine Themen auch denkt und sich als Partner fühlt und deswegen auch die Schwierigkeiten des Gegenübers nicht als Belastung oder dass man da in ein Machtspiel hineinkommt, sondern wir denken dann nur lösungsorientiert und sagen, okay, jetzt ist das Thema beim Kunden aufgetaucht, wie können wir es lösen? Wie können wir lösen in meiner Produktion, was fällt Ihnen ein, was fällt Ihnen ein, was fällt mir ein? Okay, und dann kommen wir mit einem Angebot zum Kunden, wie wir sein Problem, es ist ja nicht unseres, es ist nur indirekt unseres, wie wir sein Problem lösen können. Und wir haben immer eine Lösung gefunden. Also, deswegen nur gute Kunden und alle, die auf ein ehrliches Made in Austria Wert legen, es sind Gott sei Dank doch einige, finden sich bei mir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Namen nennen soll oder nicht.
Wie du möchtest.
Ich nenne gerne so quer durch den Gemüsegarten, nenne ich gerne eine Firma Susanne Spatt oder eine Firma Conscious oder wenn wir jetzt vorher bei Spatt waren, auch gerne eine Firma Toastmann oder eine Firma Frauenschuh, zusätzlich auch die Firma Urban oder Lena Linay oder Delin in Wien. Also wir haben einige größere Kunden und aber auch sehr, sehr viele kleine, also um jetzt alle aufzuzählen. Wir sind der Spezialist, wir entwickeln gerne Kollektionen gemeinsam mit und für unsere Kunden. Also ich rufe einen Designer an und sage, sie starten jetzt gerade mit dem und so weiter. Und dann sind wir gerne mit dabei.
Ja.
Nicht, weil wir nur in kleinen Bereichen produzieren wollen, sondern weil wir gerne mit unseren Kunden mitwachsen.
Sehr gut.
Und ein vielleicht wachsender Kunde könnte ja auch Outwool
könnte vielleicht auch Outwool werden.
Schauen wir mal, wie
das. Dankeschön, das ist total. Ich werde dir ja ewig, ewig, ewig dankbar sein, dass du dabei warst in St. Lamprecht bei unserer, also was sich dann im Nachhinein als Gründungssitzung herausgestellt hat. Weil du hast ja erst mittags kommen können, da war am Vormittag ein anderer Termin und warst aber dann am Nachmittag da. Und ich werde es echt nie vergessen, wie ich dann so gegen Ende dieses Workshop-Tages so als abschließende Worte gesprochen habe und mich bei allen bedankt habe, wie toll es war, dass jetzt alle da waren und dass wir uns so konstruktiv ausgetauscht haben und so weiter. Und dann sitzt Gerd Rücker da und sagt, ja, und wie geht's jetzt weiter? Und ich sage so, ja, also schauen wir mal, weil das werden wir dann sehen und es wird ja vielleicht einmal und so weiter. Einfach auch aus meiner, wie soll ich sagen, ich hab das sehr stark gehofft, aber nie zu glauben gewagt, dass da vielleicht irgendwas Konkretes sich ergeben könnte aus dem Tag. Also ich war so ein bisschen am Abschwächen und am Abwiegeln und so, ja, jetzt schauen wir dann einmal und dann werden wir schon sehen und so. Und du sagst, na ja, bringen wir ein Kleidungsstück zusammen, so wie wir da sitzen. Und das war echt das war so dieser Funke, dieser Zünder, wo alle gesagt haben, na klar, bringen wir das zusammen. Und ich weiß es nicht, ob es das Projekt gäbe, wenn du nicht da gewesen wärst und gesagt hättest, na, bringen wir ein Kleidungsstück zusammen. Und das war so eine einfache Frage, die einfach das aufgegriffen hat, was an diesem Tag in diesem Raum mit diesen ganzen Gewerbetreibenden, die mit Wolle zu tun haben, eh schon, ja, in Pausengesprächen, im Mittagsgespräch, haben die einen mit den anderen und schauen wir mal, wie wir kooperieren können. Aber es hat sich dann, wie soll ich sagen, kristallisiert an deiner Frage und jeder hat gesagt, ja, da eben der Roland vom Bundesverband bringt die Wolle und Ferner war da, der gesagt hat, ja, das spinne ich euch und Heratex war da, der gesagt hat, ich stricke euch das oder Gottstein oder, ja, also.
Ein wunderbarer Schäfer war da, ja.
Der auch, ja, genau. Und die Designerin, die zufällig, mehr oder weniger, weil sie ja eigentlich allein eine Kollektion entwickelt hat. Und also wir hatten alle und jemand, der super Video machen kann und schneiden, nämlich
Walter
die Hanna.
Walter Eigner, der ja, einen wichtigen Beitrag geleistet hat.
Der Walter Eigner, der einen wichtigen Beitrag, auch einen finanziellen Startschuss quasi oder so eine finanzielle Startspritze. Und eben die Hanna, weil der Walter gesagt hat, er hat keine Zeit, das zu filmen. Aber wir haben ja die Hanna, die gut Videos machen kann. Und es war einerseits ein glückliches Zusammentreffen von genau den richtigen Leuten zum genau dem richtigen Zeitpunkt. Und gleichzeitig auch, also ich glaube, ohne deine Frage wären wir da ausgegangen und hätten alle gesagt, ja, vielleicht machen wir mal was. Und das hat so diesen Stein ins Rollen gebracht auch.
Ich unterschreibe das. Es wäre ganz sicher nicht zustande gekommen. Weil jeder der dort Anwesenden, das muss man auch dazu sagen, hat so viel zu tun, dass er sich plötzlich in die Rolle bringt und sagt, jetzt müssen wir uns wieder alle zusammenrufen und so weiter.
Ja, ja.
Ich muss aber, bin ich sehr dankbar, muss aber die, dass es, dass nicht nur, dass du das nach wie vor noch so siehst, sondern auch, dass alle so mitgetan haben, muss aber die Anerkennung deswegen etwas relativieren, weil ich hatte natürlich eine absolut negative Erfahrung mit einer Veranstaltung in Wien gehabt, einer sehr groß aufgezogenen, europaweit angesetzten Veranstaltung. Die war so großartig, dass ich den Titel gar nicht mehr genau weiß. Ich weiß aber, wie glücklich ich war, dass es darum gegangen ist, dass man ernsthaft versuchen wird, Produktion wieder nach ganz Europa zu bringen. Also nicht irgendwo hin, weil Made in Europe sagt ja noch nicht unbedingt alles, was wir derzeit schon haben. Da müssten wir uns auch genauer beschäftigen damit. Mhm. Auf jeden Fall, da wurden über, glaube ich, 3 oder wie viele Tage wurde bestimmt auch für sehr, sehr viel Geld, wurden namhafte, und das meine ich jetzt nicht ironisch, wurden namhafte Menschen aus ganz Europa nach Wien gekarrt. Und mich hat man als Produzent in Österreich auf einen Panel eingeladen, als Sprecher. Und ich war natürlich wirklich glücklich, weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt geht's los. Dass überhaupt die Aufmerksamkeit da ist und so weiter und so weiter und so hochkarätig. Habe Gott sei Dank vorher mit einem Kunden gesprochen, der in Paris sitzt. Wir haben einen sehr guten Kunden in Paris, der seine Kollektion weltweit wunderbar macht und erzähle ihm das ganz stolz, sagt er drauf, er kann Gott sei Dank gut Deutsch, weil er Südtiroler ist. Er rücke ich halt von diesen Dingen nicht viel. Sag ich, sie, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ich finde das doch cool. Sagt er drauf, meine Erfahrung, und deswegen habe ich das auch so jetzt begonnen, meine Erfahrung ist, die Leute kommen zusammen, es wird geredet, es gibt eine Agenda, aber wenn man sie anschaut, was außer Spesen dann wirklich herauskommt, dann wird es schon sehr dünn. Und diese Erfahrung, Gabi, weil das ist erst ein paar Wochen her gewesen, mit der Erfahrung kam ich Gott sei Dank dorthin. Deswegen muss ich das ein bisschen den Wert der Frage etwas, den Wert nicht, aber meine Leistung etwas mindern, weil ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, nicht schon wieder, im Februar Protokoll, weil du hast auch willst tun, gesagt, bitte,
ja.
Gibt es, war eine Eingebung,
ja.
Danke.
Ja.
Aber das dann alle so mit tun, da möchte ich wirklich auch an dieser Stelle dir mal danken, dem Roland danken, unbedingt auch
Allen Firmen, die da mit dabei sind.
Allen Beteiligten.
Also allen, weil die ja gesagt haben, ja, das machen
allen
wir.
Allen Firmen.
Und auch in Vorleistung gehen. Und das ist das Großartige an dem Projekt. Wir hätten das überhaupt nicht,
so
das stemmt,
es.
Wenn nicht alle gesagt hätten, ah, genial, ja, da machen wir. Ja, okay, komm, das werden wir. Das rechnet es dann ab, wenn ihr die Jacken verkauft habt. Weil wir haben ja im Endeffekt mit null Startkapital angefangen.
So
und es gehen alle in Vorleistung, auch wir selber. Ja, wir verrechnen jetzt, wir haben ja auch noch alle, die wir in dem Kernteam sind, keinen Groschen gesehen.
Ja.
Und wenn wir die Westen verkaufen, was wir sehr stark hoffen, ja, dann werden wir allen Firmen anteilsmäßig auch die Sachen ausbezahlen, alles ausbezahlen, was da einfach... Aber ohne diese Vorleistung wäre es nicht gegangen. Und ohne dieses, wir sitzen alle an diesem Tisch und alle sagen, also ohne dieses Commitment, sage ich jetzt zu einem Projekt, von dem im November noch nicht klar war, also vor einem knappen Jahr, muss man auch dazu sagen, noch nicht klar war, was es werden wird, das ist tatsächlich etwas, das ist schon, das denke ich selber auch immer, ist einfach großartig, dass wir das wirklich so auf den Boden bringen. Aber eben nicht allein, sondern dieses gemeinsam, ja, da bist du dabei, da ist eben Ferner Wolle dabei, da ist Heratex dabei, da ist Gottstein dabei, jeder, der was beiträgt zu diesem Projekt und Regensburg, der
es geschnallt. Zwei Dinge geschwind dazu.
Bitte.
Das eine möchte ich ausdrücklich sagen, ohne jeden Euro Förderung.
Oh ja.
Also man muss es dazu sagen, weil es wird für so viel, Entschuldigung, Schwachsinn, Geld ausgegeben. Aber das ist eben interessant für dieses Projekt bis jetzt. Vielleicht ändert sich noch etwas, vielleicht hört das ein Politiker, eine Politikerin und sagt, bist du gescheit, das ist gut, da müssen wir unbedingt auch einen Beitrag leisten. Und das Zweite ist, was noch wesentlich wichtiger ist, jeder, der das hört, muss sich darüber im Klaren sein, dass das nur möglich ist, weil es eben die genannten Betriebe noch gibt.
Oh ja.
Und ich muss wirklich über diesen Podcast ausdrücklich noch einmal sagen, bitte, es sind nicht nur JMB die Gebliebenen, sondern wenn wir uns das anschauen, wie wenig Betriebe wir überhaupt noch haben, gerade in diesem Bereich. Aber das gilt auch, die Problematik, die sich hier aufzeigt, die gilt auch für so viele Klein- und Mittelbetriebe, wo es vielleicht noch wesentlich mehr gibt, wie in der Landwirtschaft zum Beispiel. Da gibt es noch sehr viele. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele Betriebe Jahr für Jahr aber schließen, entweder weil es nicht mehr ausgeht oder, was genauso gravierend ist, weil sie keine Nachfolge finden, wie viele Handelsbetriebe es betrifft, Gewerbebetriebe, wurscht ob Handwerk oder Handel oder kleiner industrieller Mittelstand, Gasthäuser, wie viele Dörfer verlieren ihre Identität, weil kein Gasthaus mehr drinnen ist. Wir sind hier in Rohr an der Rad das beste Beispiel. Gott sei Dank gibt es dann noch die Feuerwehren, die dann wenigstens, ich meine wirklich so, naja, das ist wirklich so, wie in Oberösterreich miterlebt, da ist mir das erstmal bewusst geworden, was die im Grunde noch allein durch das Angebot, das sie für die jungen Menschen haben und so weiter, plus die Musikschulen, auch ganz wichtig, aber die dann auf die Art und Weise dann dort wirklich Gemeinschaft leben, dann haben sie dieses Fest und jenes Fest und so weiter. Also das sind wirklich noch, und wir brauchen ja diese unbedingt diese Stellen, wo wir uns vernünftig sozial begegnen können.
Ja.
Das wollte ich unbedingt noch anfügen. Danke.
Das ist eine interessante Sache. Ich habe Verwandtschaft im Burgenland, in einem kleinen Ort, wo es früher 3 Gasthäuser gegeben hat. Die haben alle noch drei zugesperrt. Und eine Cousine von mir hat jetzt ein kleines, eins dieser Gebäude dort gekauft. Und die ist eigentlich, hat einfach, eigentlich beruflich macht die ganz was anderes. Die ist im Bankwesen, aber sie hat eine Tourismusfachschule besucht als Jugendliche, als junger Mensch und hat jetzt dieses Gasthaus wieder eröffnet. Heute immer am Freitag und Samstag, weil sie lebt in Wien und fährt am Wochenende raus. Und am Freitagabend und Samstag und Sonntag gibt es jetzt wieder ein Gasthaus, wo die Leute nach der Kirche hingehen und sie die Alten und die Jungen treffen. Das finde ich schön. Also ich habe das Gefühl, ja, es geht so viel. Ich mag nicht, wie soll ich sagen, ich bin ein grundsätzlich positiver Mensch und ich tue wahnsinnig ungern jammern. Immer wenn ich mich beim Jammern erwische, höre ich sofort auf, weil man denkt, dass ich will mich nicht in diese Opferrolle begeben oder ich weiß nicht was. Dann kommt sofort bei mir der Gedanke, aber was kann ich denn tun? Was kann ich tun, um nicht in dieses, oh, es ist eh alles so bla bla, also in dieses Jammern reinzugehen. Was kann ich tun? Und dann finde ich meistens oder sehr häufig einen Weg, das dann doch positiv zu sehen oder positiv zu wenden. Und ich habe auch das Gefühl, dass wieder dass wieder neue Leute nachkommen, die wieder Schwung reinbringen und die nach Sachen auch wieder neu denken und anders denken. Und da sind wir jetzt wieder beim Textilen auch, ja, gerade mit der Fibershed-Bewegung oder auch Fashion Revolution oder auch. Also es gibt so viele Organisationen, die sich darum bemühen, Bildungsarbeit zu machen. Und ich glaube halt, Bildungsarbeit ist auch immer viel einfacher, wenn man ein Produkt hat, das man angreifen kann und sagen, schau, diese Weste, ja, wenn wir die nicht gemacht hätten, wäre diese Tiroler Bergschafwolle am Kompost gelandet. Und so nehmen wir ein Rohmaterial, das total großartig ist, und machen daraus ein hochwertiges Produkt, das hoffentlich lang, sofern man es vor Motten schützt, dann ganz lang mal tragen kann und das auch eben zeitlos ist und nicht aus der Mode kommt.
Ich hoffe, dass keine meiner Aussagen bisher als Jammern
geklungen
haben.
Nein.
Ich wollte es nur der Ordnung halber dazu sagen.
Nein, das habe ich jetzt so nicht verstanden. Nein, passt. Gar nicht.
Und wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, obwohl der Intellekt manchmal, wenn ich mir so das anschaue, der sagt dann manchmal, vergiss es, Polykrise und wie soll denn das gehen und so weiter.
Ja.
Aber der Wille, der sagt ja. Und wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dann hätte es ja auch keinen Sinn,
ja,
die Firma mit so viel Einsatz weiter zu betreiben.
Weil du gesagt hast, so viele sperren zu und die Nachfolge und so weiter. Es ist ja jetzt, ich meine, im Grunde bist du auch in einem Alter, wo du sagen könntest, so, danke, ich gehe jetzt in Pension, mir
na,
ist das alles...
Na, bin ich noch Pension.
Und trotzdem bist du
ich bin schon in Pension, aber... Zum Aufhören bin ich eindeutig noch zu jung.
Und trotzdem bist du eben jeden Tag in der Firma und
oder beim Kunden.
Oder beim Kunden, genau, und schaust drauf, dass es hier weitergeht. Wie siehst du die Zukunft deiner Firma?
Positiv, über mich hinaus, also damit auch dieser Eindruck nicht entsteht, Gerd Rücker kann auch ohne JMB, ohne das wunderbare JMB Fashion Team leben, abgesehen davon, dass du als Unternehmer ja nie davor gefeit bist, dass irgendetwas passiert, dass du mit deinem Unternehmen nicht mehr über die Runden kommst. Ein ganz wichtiger Punkt muss jeder wissen, der sich kritisch mit Unternehmern beschäftigt, muss wissen, der Unterschied ist, mit deiner Firma kannst du in Konkurs gehen. Trauriges Beispiel jetzt Lena Hoschek. Und die hat wirklich sehr viel, sehr gut gemacht. Mhm. Hintergründe kenne ich nicht. Aber da sieht man, was Unternehmertum an Risiko mit sich trägt. Das heißt, die Firma wird es weitergeben, aber nicht, weil der Gerd Rücker sich nichts Besseres zu tun weiß, weil dann hätte ich mehr Zeit zum Schlagzeug üben oder mich mit Kunst, Kultur, Lesen und so weiter zu beschäftigen. Ganz wesentliche Dinge für mich. Aber so wie ich vor 2 Jahren noch eigentlich resignierend festgestellt habe, ein Lehrling, das wird es bei uns nicht mehr spielen. Und siehe da, jetzt haben wir einen wunderbaren Lehrling Marie ist seit Anfang September Teil unserer Firma. Unglaublich, wie viel sie in der kurzen Zeit, wie die Nähte, diese Nähmuster, die sie am Anfang genäht hat und das, was sie jetzt schon kann und so weiter, mit wie viel Freude und Energie sie sich da entwickelt und wie sie an dem Arbeitsprozess drinnen steht. Und genauso, wie ich immer letztendlich daran geglaubt habe, JTB bekommt einen Lehrling.
Ja.
Und jeder, der das hört und sich ein bisschen auskennt, weiß, wie schwer es ist, Lehrlinge überhaupt zu bekommen. Und wenn so etwas möglich ist, Gabi, dann weiß ich eigentlich. Ich weiß es. Ich habe es auch schon visualisiert, wie dieser letzte Tag in meinem Unternehmen aussehen wird. Wie viel Freude, Tränen natürlich auch und so weiter in den Gesichtern steht. Ich weiß ganz genau, da steht etwas derartig Komplexes, auch Selbstständiges. Das funktioniert ja nicht nur wegen mir, sondern in erster Linie auch wegen dieses gut zusammengespielten Teams. Wird es jemanden geben, der sagt, in welcher Form auch immer, das mache ich.
Das übernehme ich. Diese Firma ist so gut eingespielt, das ist großartig, mit denen möchte ich.
Die brauche ich. Diese Firma brauche ich. Ohne die kann ich nicht glücklich werden.
Das wünsche ich dir.
Danke.
Ich finde Gerd Rückers unternehmerische Haltung großartig und inspirierend, wie er sein Unternehmen führt. Das Gespräch haben wir im November 2024 aufgezeichnet. Auf Gerd Rücker aufmerksam gemacht, hat mich aber ursprünglich, schon im Sommer 2023, meine liebe Bekannte Sabine Darius, die ihn und auch mich für ihr Buch interviewt hat. Brückenleben, 11 Mutmacher für die Zukunft im Jetzt, erzählt die berührenden Geschichten von 11 Menschen und ihren Herzensprojekten, die sich alle für einen sozialen, wirtschaftlichen und menschlichen Wandel einsetzen. Bei Gerd ist es JMB Fashion, bei mir das Textilportal. Für jede Person hat Sabine Darius zwei Strategien herausgearbeitet, wie die porträtierte Person in einer Zeit, in der so viel falsch läuft, trotzdem etwas richtig macht. Die Lektüre kann dich dazu motivieren, ebenfalls selbst wirksam zu werden. Das Buch und auch Hörbuch, für das ich hier ganz offen Werbung mache, kannst du im Buchhandel erwerben. Die Links dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt. Auch dieses Mal freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast037. Wenn du dort bist, dann abonniere gerne auch meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du von neuen Podcast-Folgen, von kommenden textilen Veranstaltungen und von neu am Textilportal eingetragenen Betrieben informiert. Wenn du möchtest, kannst du mir auch ein bisschen Geld in den Hut werfen. Jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Den Link zur Spendenseite findest du unter textilportal.net/spenden oder in den Shownotes. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Andi, Sven, Barbara und Antonia. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.